Und damals ist eben aufgefallen, dass diese Konstellation aus exzessivem Alkoholkonsum und einer anschließenden Herzrhythmusstörung mit einer gewissen Latenz insbesondere nach Feiertagen oder eben während der Ferien aufgetreten ist. Und so ist der Begriff des Holiday Heart Syndroms entstanden. Ja, also die sichere Alkoholmenge und Grenze, die wünschen wir uns natürlich, dass wir das vermeiden könnten durch eine klare Angabe, aber es gibt da keine exakt zu definierende Schwelle. Wenn das aber in der Intensität auftritt, also Herzrasen oder Herzstolpern in der Intensität, die wir nicht kennen, vielleicht auch noch in Kombination mit Schwindel oder innerer Unruhe, Atemnot, gelegentlich vielleicht sogar Brustschmerzen, dann sind das Dinge, wo man eben nicht von einem gewöhnlichen Kater ausgehen sollte.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Haben Sie das schon einmal erlebt, dass Sie nach einem fröhlichen Familienfest oder nach einer durchfeierten Nacht plötzlich Herzstolpern oder Herzrasen bekommen haben? Dieses Phänomen, das nach ausgiebigem Feiern auch bei ansonsten herzgesunden Menschen auftreten kann, hat einen besonderen Namen. Das Holiday Heart Syndrome. Was dahinter steckt, das soll Thema des heutigen Podcasts sein. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Und ich spreche jetzt mit meinem Gast, Privatdozent Dr. Ulf Radunski. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie bei den Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg. Ja, und damit moin moin. Schön, dass Sie da sind, Herr Radunski.
Moin, Frau Ney. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern geschehen. Holiday Heart Syndrome, das hört sich irgendwie harmlos an, aber wenn unerwartet Herzrasen auftritt, dann ist es ja doch für Betroffene ziemlich beängstigend. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern deshalb vielleicht einmal erklären, was sich dahinter verbirgt und warum es diesen Namen trägt?
Ja, der etwas niedliche Begriff Holiday Heart Syndrome bezeichnet das Auftreten von Herzrhythmusstörungen typischerweise 12 bis 36 Stunden nach exzessivem Alkoholkonsum bei eigentlich herzgesunden Patienten oder Personen, muss man sagen, nicht Patienten. Und das Syndrom wurde erstmals in den 70ern beschrieben von einem amerikanischen Kardiologen namens Philip Ettinger. Und damals ist eben aufgefallen, dass diese Konstellation aus exzessivem Alkoholkonsum und einer anschließenden Herzrhythmusstörung mit einer gewissen Latenz insbesondere nach Feiertagen oder eben während der Ferien aufgetreten ist. Und so ist der Begriff des Holiday Heart Syndroms entstanden.
Also offensichtlich ist bei diesen Symptomen dann intensiverer Alkoholgenuss im Spiel. Aber warum löst gerade Alkohol solche Herzrhythmusstörungen aus? Und Sie haben es erwähnt, warum treten die oft auch erst 12 bis 36 Stunden nach dem letzten Glas auf?
Genau, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, was die kurzfristigen Folgen sind vom Alkoholgenuss oder die unmittelbaren und was die etwas verzögerten Folgen sind. Und dann gibt es natürlich langfristige, aber das ist jetzt nicht sozusagen jetzt das Thema. Also Alkohol bewirkt direkt oder hat einen direkten Einfluss auf die Herzmuskelzelle und verändert deren elektrischen Eigenschaften und auch auf das sogenannte Reizleitungssystem des Herzens. Und das führt insgesamt zu einer elektrischen Instabilität, die das Auftreten von Herzrhythmusstörungen grundsätzlich begünstigen kann. Außerdem wird das der sympathische Anteil des autonomen Nervensystems wird stimuliert und das geht mit einer vermehrten Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin einher. Das steigert den Puls, den Blutdruck und erhöht eben auch das Risiko für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen. Und Alkohol induziert auch entzündliche Prozesse. Alkohol fördert die Ausschüttung von inflammatorischen Zytokinen, also Botenstoffen, die Entzündung vermitteln. Und diese entzündlichen Veränderungen in Herzmuskelzellen fördern auch das Entstehen von, oder können das Entstehen oder steigern die Erregbarkeit des Herzens, so muss man sagen. Und dazu kommen auch noch Störungen des Elektrolythaushalts durch den Alkohol. Okay. Und dann zur zweiten Frage, warum kommt es eigentlich zu dieser latenten Wirkung oder warum treten die Rhythmusstörungen nicht sofort auf, sondern erst meistens nach 12 bis 36 Stunden? Wir wissen alle selber, dass der Alkohol relativ langsam metabolisiert wird. Das braucht also Zeit, bis der Körper den Alkohol einerseits abgebaut hat. Und zweitens ist es so, dass beim Abbau auch ein giftiges Abbauprodukt entsteht, das sogenannte Acetaldehyd. Das ist auch das, was uns starke Kopfschmerzen bereitet, also den Kater. Und das entsteht selbst und hat eben auch oder löst einen großen oxidativen Stress auf die Herzmuskelzellen aus und ist selber also auch toxisch auf Herzmuskelzellen. Die Elektrolytverschiebungen, von denen ich schon gesprochen habe, die intensivieren sich natürlich so ein bisschen mit der Zeit. Das kann man sich auch gut vorstellen. Wir wissen alle, dass Alkohol Einfluss hat auf den Harndrang. Das heißt, über die Nieren kommt es zu einem vergrößerten Verlust von Flüssigkeit, aber eben auch Elektrolyten, Blutsalzen, zum Beispiel Kalium und Magnesium. Außerdem kann es sein, dass wir tanzen, schwitzen und es deswegen zu einer immer größeren Disbalance kommt, was den Elektrolythaushalt angeht. Also da entsteht immer ein Milieu, was das immer mehr begünstigt. Und auch natürlich häufig kombiniert mit Schlafmangel, Stress, Dehydratation. All das sind Faktoren, die da mit reinspielen. Und wir wissen auch nicht genau warum, aber das ist nochmal während der Abbauphase von Alkohol zu einer nächsten Aktivierung, also unmittelbar und dann mit einer Latenz nochmal häufig zu so einem Rebound-Phänomen kommt, mit einer erneuten Aktivierung des Sympathikus. Und dann spielen zirkadiane Einflüsse auch noch eine Rolle. Also in den sozusagen frühen Morgenstunden in der Nacht treten Rhythmusstörungen generell etwas leichter auf. Aber all das sind Faktoren, die eben dazu auftreten, dass ein Milieu entsteht nach 12 bis 36 Stunden mit einer Latenz, wo sozusagen die Bedingungen ideal sind, um so eine Rhythmusstörung entstehen zu lassen. So kann man sagen.
Ui, also eine ganze Menge, was da so zusammenkommt und wie der Alkohol dann unseren Körper schädigt. Müsste man also daraus schließen, Finger weg ganz vom Alkohol, um ein Holiday-Heart-Syndrom gar nicht erst aufkommen zu lassen? Oder gibt es dann doch so etwas, wird ja gerne gefragt, wie eine sichere Alkoholmenge?
Ja, also die sichere Alkoholmenge und Grenze, die wünschen wir uns natürlich, dass wir das vermeiden könnten durch eine klare Angabe. Aber es gibt da keine exakt zu definierende Schwelle. Die ist individuell einfach sehr, sehr unterschiedlich. Das können wir uns vorstellen. Das kennen wir auch aus unserem Umfeld, dass da jeder anders mit Alkohol umgeht, anders an Alkohol gewöhnt ist und anders darauf reagiert. Aber es gibt so ein paar Faktoren, die eben mit einem Auftreten eines Holiday-Heart-Syndroms assoziiert sind. Und das ist vor allen Dingen, wenn man sonst ehrlicherweise wenig Alkohol trinkt. Das heißt, Menschen, die eigentlich gar nicht einen Alkoholkonsum gewohnt sind und dann aber auf einmal relativ stark und viel trinken, das ist ein Faktor, der das Ganze fördern kann und auslösen kann. Und das sogenannte Binge-Drinking, wir kennen ja den Begriff des Binge-Watchings, wenn wir eine Serie sozusagen verschlingen am Wochenende bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Genauso gibt es den Begriff des Binge-Drinkings, der nichts anderes heißt, als dass man einfach sehr große Mengen in sehr kurzer Zeit trinkt. Die WHO sagt, mindestens 5 alkoholische Getränke bei Männern und 4 bei Frauen innerhalb von 2 Stunden, so als Anhalt. Das ist sozusagen eine Menge, ab der das Risiko groß wird, dass ein Holiday-Heart-Syndrom auftreten kann.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Und diese Rhythmusstörungen, die dann beim Holiday-Heart-Syndrom auftreten, handelt es sich da um typisches Vorhofflimmern, was ja auch mit Herzrasen einhergeht und Herzstolpern, oder können auch andere Herzrhythmusstörungen auftreten?
In den allermeisten Fällen Vorhofflimmern, genau wie Sie sagen, aber es können auch andere Herzrhythmusstörungen auftreten, meistens auch solche, die aus dem Vorhof kommen, wie auch das Vorhofflimmern, also Vorhofflattern, oder AV-Knoten wie entweder Tachykardien oder das Wolff-Parkinson-White-Syndrom beispielsweise oder auch einfache ventrikuläre Exosystolen, also auch Herzrhythmusstörungen oder Extraschläge, die aus den Herzkammern entstehen, können auch auftreten. Und in seltenen Fällen können auch gefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten, wie ventrikuläre Tachykardien, aber das meist erst bei sehr großen Mengen an Alkohol, dass solche gefährlichen Rhythmusstörungen entstehen. Also letztlich
das wären dann auch welche, die wirklich sogar bis zum Kammerflimmern gehen könnten.
Ganz genau. Es ist nicht selten so, dass ventrikuläre Tachykardien, wie Sie sagen, in Kammerflimmern übergehen können. Aber wie gesagt, das in den seltensten Fällen. In den meisten Fällen ist es in Anführungsstrichen nur Vorhofflimmern oder andere Herzrhythmusstörungen, die aus den Vorhöfen stammen.
Sie haben es ganz kurz schon mal anklingen lassen, aber vielleicht noch mal zum Zusammenfassen. Neben dem Alkohol, was ja der Haupttrigger ist, aber gerade jetzt mit Beginn der Urlaubs- und Feriensaison, kommen da vielleicht noch andere typische Auslöser hinzu, die ein solches Holiday-Heart-Syndrom begünstigen?
Ja, wenn wir an den Urlaub denken, ist natürlich, kann es ein Jetlag geben, Schlafmangel, emotionalen Stress, man feiert viel, man lernt jemanden kennen, man hat viel getanzt, körperliche Erschöpfung. Nicht selten natürlich heutzutage auch, dass mit anderen Substanzen kombiniert wird. Energy Drinks, Koffein, Nikotin natürlich, auch andere Substanzen oder Drogen. Und ja, generell natürlich, wie auch schon erwähnt, die Dehydratation und damit einhergehend auch Elektrolytverluste spielen eben auch, oder zum Beispiel fettreiches Essen auch, kann auch eine Rolle im Urlaub spielen. All das sind Dinge, die das natürlich das Entstehen begünstigen können.
Und eigentlich ist es ja ein Syndrom, das bei ansonsten herzgesunden Menschen auftritt. Aber wie sieht es denn dann aus bei Menschen, bei denen sogar schon eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekannt ist? Sind die dann besonders gefährdet?
Davon muss man ausgehen, ne? Dass die Patienten, die schon vorgeschädigtes Herz haben, also deren Herzen sind einfach nochmal deutlich empfindlicher für die Effekte von Alkohol, die ich angesprochen habe, ja.
Und ja, vielleicht mal so als kleiner Tipp für die Zuhörenden, wann sollte man hellhörig werden, dass die Symptome, die man verspürt, nicht bloß ein später Feierkater sind?
Also wirklich Herzrasen, Herzstolpern, ne? Wenn das etwas oder wenn das auftritt, dieses Gefühl in der Intensität vor allen Dingen auch, es kann man, nicht wenige von uns kennen auch mal ein Herzstolpern, ne? Nicht wenige von uns haben gutartige Extraschläge aus den Vorhöfen oder aus den Herzkammern, also supraventrikuläre Extrasystolen oder ventrikuläre. Und die können auch verstärkt werden durch Alkoholkonsum oder generell durch Stress, also auch durch Schlafmangel alleine und so weiter. Das heißt, wenn das aber in der Intensität auftritt, also Herzrasen oder Herzstolpern in der Intensität, die wir nicht kennen, vielleicht auch noch in Kombination mit Schwindel oder innerer Unruhe, Atemnot und gelegentlich vielleicht sogar Brustschmerzen, dann sind das Dinge, wo man eben nicht von einem gewöhnlichen Kater ausgehen sollte.
Und wann ist sogar der Zeitpunkt dann erreicht, wo man vielleicht auch mit diesem Herzrasen ins Krankenhaus gehen sollte? Gerade wenn man vielleicht im Urlaub im Ausland ist, muss man ja immer überlegen, kann ich abwarten oder muss ich jetzt wirklich was unternehmen?
Ja, wir tun uns immer etwas schwer, generelle Empfehlungen auszusprechen, wann man ins Krankenhaus geht. Aber ich würde mal sagen, grob, wenn man so einen Herzrasen verspürt, was man nicht kennt und das einhergeht vielleicht noch mit Alarmsignalen wie Brustschmerzen oder Luftnot, Schwindel oder man sogar ohnmächtig wird, begleitend oder wenn man eben eine bekannte Herzerkrankung schon hat und dann Herzrasen hat, dann sollte man auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. Und wann sollte ich zumindest einen Arzt aufsuchen oder einen Arztkontakt anstreben? Das glaube ich als grober Anhalt, wenn ich eben sowas spüre, was ich nicht kenne und was so nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde nicht weggeht und da bleibt, dann würde ich auch jeden animieren, dann eben einen Arztkontakt zu suchen. Oder wenn auf einmal eben so etwas mehrfach pro Woche auftritt beispielsweise, also dann sind das eben auch gute Gründe, einen Arzt zumindest zu kontaktieren.
Und wie behandeln Sie dann zum Beispiel jemanden, der am Wochenende mit so Symptomen eines Holiday-Heart-Syndroms zu Ihnen in die Klinik kommt?
Der würde, in den meisten Fällen hat er dann sozusagen eine supraventrikuläre Tachykardie, meist ja vorflimmern. Also wir identifizieren erstmal mit einem 12-Kanal-EKG. Wenn die Rhythmusstörung dann noch anhält, dann identifizieren wir sie mit dem 12-Kanal-EKG, also der Herzstromkurve. Dann überwachen wir den Patienten am Monitor, das ist der Standard. Dann gucken wir sozusagen, wie schnell ist eigentlich die Herzfrequenz, wie ist die Symptomatik. Wir würden erstmal anfangen, ein Flüssigkeitsdefizit auszugleichen, also Flüssigkeit über die Vene durch einen intravenösen Zugang substituieren. Auch wenn Mangel an Elektrolyten vorliegt, insbesondere Magnesium und Kalium, den auch ausgleichen. Medikamentös und dann, wenn tatsächlich die Symptomatik nicht rasch oder die Rhythmusstörung nicht rasch spontan existiert, dann würden wir eventuell auch mit Medikamenten arbeiten und würden vielleicht Beta-Blocker, also Antiarrhythmika geben, wie den Beta-Blocker, der vor allen Dingen dafür sorgt, dass tatsächlich das Herz einfach gebremst wird. Und das sorgt schon dafür, dass die Rhythmusstörung erstmal gar nicht verschwindet, aber der Patient das nicht mehr als unangenehm empfindet. Denn das, was als so sehr unangenehm empfunden wird, ist meist das Herzrasen. Und das wird schon deutlich abgemildert eben durch so einen Beta-Blocker, der die Frequenz kontrolliert und bremst und reduziert. Oder es gibt auch andere Medikamente, die tatsächlich so eingesetzt werden, das sind Antiarrhythmika, die rhythmisieren sollen. Das heißt, die sollen dafür sorgen, dass nicht nur die Frequenz gebremst wird, sondern der eigentliche Rhythmus, den wir Sinusrhythmus nennen, dass der wiederhergestellt wird. Da gibt es Medikamente wie Flecainid oder Amiodaron. Und die kann man auch geben, aber sozusagen eher,
ja. Wenn es schon sehr gravierend ist und so eine medikamentöse Kardioversion, sagt man ja dann.
Ganz genau. Und man muss natürlich dann auch noch in seltenen Fällen mal gucken, ob vielleicht eine Blutverdünnung notwendig ist. Das ist aber dann auch abhängig davon, wie häufig tritt das auf, nur einmal, wie alt ist der Patient, gibt es Begleiterkrankungen. Aber das muss man auf jeden Fall adressieren.
Kann ich denn als Betroffener vielleicht sogar im Anfangsstadium etwas selbst machen, um meine Beschwerden zu lindern? Also gerade wegen der Elektrolytstörung, wenn ich vielleicht etwas zu Hause habe, gegen Durchfall mit Elektrolyten. Also wir wollen jetzt nicht dem das Wort reden, was schon mal so ein Hype war auf Social Media, das sozusagen im Vorfeld, um den Kater zu verhindern, Elektrolyte zu nehmen, weil dann waren irgendwann die Apotheken ausverkauft.
Ja, ich sag mal, was das Thema angeht, das ist ja immer nur, da wollen wir keinen Mangel erzeugen, aber wenn wir jetzt mal inhaltlich natürlich das Thema adressieren, ist das natürlich etwas, also generell gilt natürlich, um überhaupt so ein starkes Flüssigkeitsdefizit und auch so eine Dysbalance im Elektrolytaushalt überhaupt zu vermeiden, sollte ich gar nicht so viel Alkohol trinken, ne, sondern einfach, das ist natürlich schon mal, das ist, ich glaube, das versteht sich von selber, das wissen wir. Aber natürlich kann man neben diesen Medikamenten, die man eben, die es in der Apotheke zu kaufen gibt und die man eigentlich, die dafür gedacht sind für den Elektrolytausgleich bei Patienten, die an starken Durchfallerkrankungen beispielsweise leiden, klar kann man mit denen auch Elektrolyte ausgleichen. Das ist natürlich hilfreich, aber man kann es auch anders machen mit Hausmitteln, sage ich mal. Also erstmal muss man, wenn man zu Hause ist, den Alkoholkonsum natürlich einstellen. Das ist klar, auf Koffein und Nikotin verzichten, schlafen, ausruhen, ausreichend Wasser trinken. Und was die Elektrolyte angeht, sind Bananen tatsächlich ist viel Kalium und auch Magnesium in Bananen enthalten. Also man kann 1-2 Bananen essen beispielsweise, das bringt schon was. Da ist gar nicht so wenig Kalium drin. Mhm.
Muss ich da eigentlich befürchten, dass so eine Rhythmusstörung auch mal bestehen bleibt oder auch dann auftritt, ohne dass ein Zusammenhang mit dem Feiern und Alkohol besteht, wenn ich schon zum ersten Mal so ein Holiday-Heart-Syndrom habe?
Also Sie haben das eben genau richtig gesagt. Definitionsgemäß ist es ja so, dass tatsächlich das Syndrom auftritt. Das heißt, durch ein Milieu, was durch den Alkoholkonsum geschaffen wurde, was per se bei jedem kreierbar ist, wenn ich dieses Milieu schaffe. Also ich kann die Patienten sind herzgesund. Wenn es aber immer wieder auftritt, da muss ich natürlich vermuten, dass dahinter doch tatsächlich dauerhaft die Neigung zu einer Herzrhythmusstörung besteht. Und dann sollte man das tatsächlich abklären lassen. Und dann muss man, für uns Kardiologen ist dann wichtig, dem Ganzen ein Gesicht zu geben und zu erkennen, um welche Herzrhythmusstörung handelt es sich. Und wir wollen das Ganze dann erkennen durch ein 12-Kanal-EKG. Also wir geben der Herzrhythmusstörung ein Gesicht, indem wir das EKG sehen, ein Ruhe-EKG und ein EKG in der Phase der Herzrhythmusstörung. Beides brauchen wir letztlich und dann können wir am besten beurteilen, worum es sich handelt und wie wir dem Patienten helfen können, wenn es dauerhaft ein Problem sein sollte.
Und was wäre dauerhaft oder wiederholt? So, wann würden Sie davon sprechen, jetzt wäre vielleicht eine gezielte Therapie nötig?
Ja, also wenn es tatsächlich wiederholt vorkommt, dann gibt es verschiedene Herzrhythmusstörungen. Es gibt angeborene Leitungsbahnen beispielsweise, die sind nicht so gefährlich, aber vielleicht störend für den Patienten. Es kann aber auch sein, dass es Vorhofflimmern ist. Generell gilt das Vorhofflimmern. Wir sprechen ja eben beim Holiday-Heart-Syndrom davon, dass das meistens die zugrunde liegende Herzrhythmusstörung eben das Vorhofflimmern ist. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf das Vorhofflimmern ein. Ja. Da ist es eben so, dass wir vor allen Dingen gucken müssen, im ersten Schritt, wenn das häufiger auftritt, ob es eine Indikation gibt für eine dauerhafte Blutverdünnung, weil eben das Vorhofflimmern vergesellschaftet ist, sozusagen unter anderem mit einem erhöhten Risiko, Schlaganfälle zu bekommen. Und deswegen muss man das unbedingt prüfen. Und das ist meistens bei jungen Menschen aber noch gar nicht notwendig, sondern erst ab einem gewissen Alter, insbesondere ab 65. Und wenn ich noch Begleiterkrankungen habe, erst dann stellt sich bei den meisten Menschen die Frage. Also davon sind eher Ältere betroffen. Und dann beim Vorhofflimmern und auch anderen Herzrhythmusstörungen richtet sich die Therapie medikamentös eigentlich danach, wie sehr der Patient symptomatisch darunter leidet. Also es gibt ja viele, wenn es wiederholt auftritt, und das merken wir Kardiologen im Alltag immer wieder, Herzrhythmusstörungen sorgen bei vielen Menschen oder lösen starke Ängste aus, was man auch nachvollziehen kann, weil man das schwer einordnen kann, ab wann wird das jetzt wirklich gefährlich und bis wann kann ich das tolerieren. Und das heißt, wir haben also letztlich viele Therapieoptionen, medikamentös, auch interventionell, also insbesondere kathetergestützte Ablationsverfahren, die man verwenden kann, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass so eine Rhythmusstörung weniger wahrscheinlich oder gar nicht mehr auftritt. Also da gibt es diverse und gute Therapieoptionen. Also wir können den meisten Menschen sehr effektiv und gut helfen.
Schon mal gut zu wissen. Vielleicht nochmal abschließend, Ihr persönlicher Tipp, wie genießt man letztendlich feste Urlaube und Partys, ohne das Herz aus dem Rhythmus zu bringen?
Ja, wie immer im Leben, Maß halten ist die Kunst sozusagen, alles in Maßen genießen. Die Dosis macht das Gift, so pauschal das ist, aber das ist wahr. Man sollte langsam trinken und ausreichend Wasser tatsächlich beim Alkoholkonsum parallel im Wasser trinken. Bestenfalls auch ausreichend Essen achten und auf Kombinationen mit Energy Drinks, Koffein und anderen Substanzen, die das Herz belasten, einfach zu verzichten.
Ja. Vielen Dank, Dr. Radunski, für diese sehr aufschlussreichen Informationen zum Holiday.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mehr über Herzrhythmusstörungen und Alkoholkonsum erfahren möchten, dann finden Sie natürlich weiterführende Informationen auf unserer Website unter www.herzstiftung.de. Den Link packe ich dann auch wieder in die Shownotes. Als wichtigste Botschaft können wir mitnehmen, maßvoller Umgang. Und damit ist nicht das Maß Bier gemeint von der Größe. Schützt von Alkohol schützt nicht nur die Leber, sondern es schützt auch unser Herz. Und wer nach einer Feier anhaltendes Herzstolpern oder andere ungewöhnliche Herzbeschwerden bemerkt, sollte dann vielleicht doch nicht zögern, zeitnah medizinischen Rat zu suchen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Heute sage ich einfach, feiern Sie fröhlich, aber herzgesund. Und bis zum nächsten Mal.